Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit zwei neuen Romanen von deutschen Autoren. Marius Hulpe lässt ausgerechnet in Soest in den 1960er Jahren zwei Kulturen aufeinandertreffen, die deutsche und die persische. Zunächst jedoch geht es um Gregor Sander. Bereits im letzten, in seinem zweiten Roman »Was gewesen wäre«, verwob Sander unterschiedliche Biografien aus Ost- und Westdeutschland zu einem eindrücklichen und unkitschigen Geschichtspanorama. Gerade wird aus dem Buch auch ein Film, er läuft im November 2019 in den deutschen Kinos an. Erstmal ist nun allerdings ein neuer Roman von Gregor Sander erschienen. »Alles richtig gemacht« heißt der Spitzentitel im noch jungen Penguin Verlag. Der Autor, selbst 1968 in Schwerin geboren, erzählt darin die Geschichte von Thomas und Daniel. Der Roman dokumentiert die Freundschaft beider Männer, die mehrere Jahrzehnte und zwei politische Systeme überdauert. Christoph Schröder hat »Alles richtig gemacht« von Gregor Sander gelesen.
Dr. Thomas Piepenburg hat bis vor kurzem ein sozial erfolgreiches Leben als bürgerlicher Aufsteiger geführt. Er lebt in einer riesigen Berliner Stadtvilla, der ehemaligen Ostberliner Botschaft des Staates Libyen im nördlichen Prenzlauer Berg. Er ist Partner in einer kleinen, aber durchaus florierenden Anwaltskanzlei. Seine Frau Stefanie führt eine Galerie. Die gemeinsamen Zwillingstöchter sind gerade in der Frühpubertät. Es hätte schlimmer kommen können. Doch Thomas Piepenburgs Existenz ist erschüttert. Seine Frau hat ihn verlassen und die beiden Töchter mitgenommen. Er selbst weiß gar nicht so recht, warum. Thomas trinkt zu viel, raucht zu viel und hat zudem einen unangenehmen Klienten am Hals. Einen vulgären Investor, in dessen Auftrag Thomas Altmieter aus Berliner Wohnungen herausdrängen und somit die Gentrifizierung vorantreiben soll. Genau das ist der Augenblick, in dem nach vielen Jahren wie aus dem Nichts Daniel Rehmer wieder auftaucht. Gregor Sanders Roman läuft auf zwei Zeitschienen. In der Gegenwart begleitet Sander Thomas Piepenburg durch seinen mühseligen Berliner Berufs- und Beziehungsalltag. Die zweite Zeitebene setzt ein in den frühen 1980er Jahren. Genau gesagt an jenem Tag, an dem der 12-jährige Daniel in einer Schule in Rostock in Thomas' Klasse kommt und die beiden beginnen, sich einander anzunähern. Die Milieus, aus denen die beiden Jungs stammen, könnten trotz des sozialistischen Gleichheitsgedankens nicht unterschiedlicher sein. Während in der Stadtvilla von Thomas' Eltern ein großbürgerlicher Habitus gepflegt und heimlich Uwe Jonsson und Walter Kempowski gelesen wird, stammt Daniel aus prekären Verhältnissen. Er wird von seiner noch sehr jungen und schönen Mutter, um die sich wilde Gerüchte ranken, alleine großgezogen und haust mit ihr in einem Umfeld, in dem sich im Kleinen bereits der Verfall eines ganzen Systems ablesen lässt.
Die DDR ging in den späten 80er Jahren in die Knie. Und in diesem Viertel lag sie schon am Boden. Die Häuser waren völlig heruntergekommen, der Putz bröckelte nicht, er war schon ab. Wer hier wohnte, bekam entweder keine andere Wohnung oder besetzte einen der vielen Leerstände. Der Staat hatte längst die Übersicht verloren. Arbeiter, Studenten, Rentner und Alkis teilten sich das Viertel.
Alles richtig gemacht ist eine ungemein unterhaltsame Lektüre. Das hat mehrere Gründe. Zum einen kann Gregor Sander Schauplätze, Straßen und Gebäude so beschreiben, dass sie Verweischarakter gewinnen. Wenn sich seine Figuren über drei Jahrzehnte hinweg durch Berlin bewegen, entsteht eine anschauliche Stadtsoziologie, ein Bild des stetigen Wandels, Abrisses, Umbaus, Neubaus. Vor allem aber verschwinden Provisorien der unmittelbaren Nachwendezeit. Die Erkenntnis, dass die Menschen heutzutage nach Berlin-Mitte ziehen wollen, um dort zu leben wie in einem Vorort von Hannover, ist zwar nicht neu, aber gut formuliert. Zudem gelingt es Sander, in der Sprache seiner Figuren eine Mischung aus nostalgischer Heimeligkeit und authentischem Jargon zu erzeugen. Sicher, vielleicht wird das ein oder andere Mal zu oft ein Bier geknackt oder eine Zigarette aus der Tasche gefummelt, doch insgesamt trotz der Sound des Romans rotzig den sich verändernden Verhältnissen. Vor allem aber, und das ist die größte Stärke des Romans, lässt Sander den Lauf der Geschichte durch seine Figuren hindurchfließen. Historische Ereignisse werden nicht plakativ an Charaktere angeheftet, sondern geschehen einfach so, zeigen mal mehr und mal weniger Wirkung, erfordern aber stets eine individuelle Reaktion. Ein einschneidendes Erlebnis, sowohl für Thomas als auch für Daniel, sind die Pogrome in ihrer Heimatstadt Rostock im August 1992.
Als der Mob in Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus anzündete, als sie die Vietnamesen, Jugoslawen, Rumänen und Afrikaner jagten und Brandbomben unter dem Applaus der Nachbarn in die Fensterscheiben warfen, waren wir in Markgrafenheide. Kerstin und ich hatten 2 Wochen Ferien am Stück. Es war still und friedlich auf dem Zeltplatz, während ein paar Kilometer weiter Menschen Menschen umbringen wollten und andere Menschen ihnen dabei zusahen und applaudierten.
Kurz darauf wird Daniel von einer Horde Skinheads auf der Straße zusammengeschlagen und schwer verletzt. Das ist das Signal für die beiden Freunde, Rostock zu verlassen und in Berlin den Versprechungen einer offenen Zukunft zu folgen. Von nun an begleitet Gregor Sander die meandernden Lebensläufe der beiden Freunde, wobei er stets in der Ich-Perspektive von Thomas erzählt. Auf diese Weise wird Daniel zu einer schwer zu fassenden und steht durch Zeit und Raum schlingernden Figur, die immer mal wieder auf und dann auch wieder abtaucht. Kochlehre, Auslandsaufenthalt und schließlich ein höchst riskantes und illegales Manöver auf dem Kunstmarkt, in das auch sein alter Freund Thomas verwickelt ist. Der wiederum schmeißt sein Germanistikstudium, wendet sich den Rechtswissenschaften zu, lernt erst Kerstin und über sie ihre Freundin Stefanie kennen, die alle wegen ihres Nachnamens Krug nur Manne nennen. Echter DDR-Humorrestbestand. Es ist die Stimmung der Berliner 90er Partyjahre, die Sander auch einfängt, die Verheißung auf ein kreatives, nicht von ökonomischen Zwängen bestimmtes Leben, dessen Ende nicht absehbar ist.
Wenn wir gemeinsam ausgingen, landeten wir zum Schluss oft im Boudoir in der Brunnenstraße, auf den breiten Sofas in diesem dunklen Laden, durch den die Musik waberte wie etwas Flüssiges. Mit Kruder und Dorfmeister als Wasserbett. Die Mädchen tanzten, ich tanzte, wir alle tanzten oder hingen in den Kissen und sahen den anderen dabei zu. Tranken, rauchten, versanken in der Zeit.
Alles richtig gemacht ist ein heiteres Buch, das aber keinesfalls die Wendeopfer aus den Augen verliert. Thomas' Vater nimmt sich, das wird wie nebenbei erzählt, das Leben, weil alle Investitionen in seinen Drogerieladen vergeblich sind und die neuen Großketten ihn in den Ruin treiben. Keiner der Lebensläufe, das darf man bei aller Munterkeit des Tonfalls nicht übersehen, verläuft bruchlos. Aber Gregor Sander gelingt es, über alle Sprünge hinweg den großen Bogen seiner Erzählung über ein ungleiches Freundespaar zu einem halbwegs versöhnlichen Ende zu schlagen. Sanders Roman ist leicht, witzig, aber nie trivial. Das muss ein Autor erst einmal hinbekommen.
Christoph Schröder über Gregor Sander, Alles richtig gemacht, erschienen im Penguin Verlag München, 240 Seiten, 20 Euro. Und damit zu einem zweiten deutschen Autor. Marius Hulpe ist bislang eher als Lyriker bekannt. 3 Gedichtbände hat der 1982 geborene Westfale bereits veröffentlicht und mit verschiedenen Förderpreisen wurde er dafür ausgezeichnet, unter anderem mit dem Literaturförderpreis des Landes NRW. Jetzt lebt Hulpe nach Stationen in Polen, Indonesien und Berlin nicht nur wieder in seiner Geburtsstadt Soest. Der Autor hat nun auch seinen ersten Roman vorgelegt und der spielt eben dort, in Soest. In der westfälischen und erzkatholischen Provinz soll der junge, aufmüpfige Iraner Reza in den 1960er Jahren die deutsche Wirtschaft ausspionieren. Doch alles kommt ganz anders, als er Clara kennenlernt. Jürgen Deppe hat Wilde grüne Stadt von Marius Hulpe gelesen.
Soest ist nicht gerade ein Hotspot auf der literarischen Landkarte, nicht mal an Palmsonntag. Dabei ist der in Soest ein Höhepunkt im an Höhepunkten ansonsten nicht eben reichen Jahreskalender.
Grüner Sandstein, 7 Kirchen, Rosenstöcke, Gräfte, Wall. Palmsonntag, weiße Kleider, Kommunion, Heißluftballons. Steigen in der Ferne auf und mit ihnen die Embleme der regionalen Gebräue. Wimpel baumeln zwischen Häuserwänden, flappen hier und da unter den milden Frühlingsböen und durch die von Rüschen gesäumten Tischreihen der Lokale jagen manisch Kleinkindtruppen auf und ab.
Nicht nur an Kommunionssonntagen wie diesen gilt im erzkatholischen Soest jeder für jeden und Gott für uns alle, zumindest für fast alle, aber dazu später mehr. Man tratscht mit und übereinander, man kennt sich und man grüßt sich, man schlürt gemütlich über den Wochenmarkt, wie es im breitesten Münsterländisch und so auch in diesem Roman heißt, hier, wo Händler noch herumplörren.
Wörter wie Pumpernickel, Bullenauge oder Pfefferpotthast sind mit Kreide auf dunkelgrünen Schiefer geschrieben. Auf kleineren Schildern finden sich Möpkenbrot, Töttchen und Wurstebrei.
So ist die Welt 400 Seiten und mehr als ein halbes Jahrhundert lang, wenn Marius Hulpe einer Soester Familie folgt, einer alteingesessenen Kürschners Familie. Vater Willi hat die nach dem Zweiten Weltkrieg da niederliegende Pelz- und Lederschneiderei gemeinsam mit seiner Frau Bertha mühsam wieder aufgebaut und profitabel gemacht. In den 1960er und 70er Jahren geht es jetzt darum, die nächste Generation langsam an die Nachfolge heranzuführen. Allerdings ist die nächste weiblich, die Tochter Clara. Und in den spießigen 60er Jahren war das, zumal in der Provinz, noch ein echtes Problem. Nicht so bei Marius Hulpe. Da spielt das, so wirtschaftswunderlich das ist, so gut wie keine Rolle. Hulpe geht es in seinem im Untertitel labyrinthisch genannten Familienroman um etwas ganz anderes. Und dafür wechselt er auch schon mal radikal die Zeit und die Schauplätze, springt ins Jahr 1959 und in den Iran vor der Islamischen Revolution, das Persien unter Schah Reza Pahlavi. Denn da hebt parallel zur Geschichte in Soest ein Falke ab, der, wie der Schah auch Reza heißt, Sohn einer vermögenden Familie der oberen 10.000 ist und beim Militärdienst mit seiner renitenten Arroganz auf Granit beißt.
Was haben Sie denn hier für ein selbstgefälliges Söhnchen aufgetrieben? Wohl aus feinem Hause und offenkundig nicht bereit, sich den Anforderungen des Militärdienstes gebührend zu stellen. Dem wird er schon zeigen, wo der Thymian wächst.
Ohne jede sichtbare emotionale Regung, die Augen klar, schreitet er in aller Ausführlichkeit und voller Ankündigung auf den Soldaten zu, mustert das ausdrucksstarke, glatt rasierte Gesicht von der Seite und ergreift, eben noch vollkommen gelassen und in der Reserve, jetzt mit Wucht seinen Kragen. Der General will gerade mit seinem Vortrag beginnen, da ist es auch schon um den Soldaten geschehen. Und er holt mit einem Ruck aus, nimmt regelrecht Maß und hämmert seine Faust mitten hinein in das Generals Gesicht, das ohnehin schon vor Verärgerung flimmert.
Das müsste, wen würde es wundern, das Ende für Reza sein. Es ist aber der Anfang. Seiner noblen Herkunft wegen wird Reza nämlich nicht etwa bestraft, sondern weggelobt zum Studium nach Deutschland, wenn auch mit der Auflage, als Wirtschaftsspion alles Wissenswerte an Persien weiterzugeben. Der Wirtschafts ist allerdings nur ein Landwirtschaftsspion und landet am unbedeutenden Nebenschauplatz Soest. An dieser Stelle könnte die Geschichte über den frechen Bengel Reza noch ein lustiger Schelmenroman werden, doch Hulpe hat sich entschieden, Reza an dieser Stelle in der Fremde traurig werden zu lassen.
Möglicherweise trifft er genau hier auf das Moderne, von dem die sich als liberal bezeichnende und laut eigener Auskunft westlich orientierte Schah-Gefolgschaft immer wieder geschwärmt hat. Doch andererseits stecken so viele hier in einer ihm unerklärlichen Bäuerlichkeit fest, der er sich wiederum weit voraus fühlt. Und unwillkürlich blitzt eine Frage in ihm auf: Ob es für menschliche Gemeinschaften wichtiger ist, verschieden sein zu dürfen, oder aber, dass alle nach einem Gemeinsamen suchen.
Solche Fragen klingen nach Poesiealbum. Darf die menschliche Gemeinschaft unterschiedlich sein oder müssen wir alle nach dem Gemeinsamen suchen? Hulpes Roman ist voll von solchen blumig formulierten Fragen, zum Beispiel auch danach, was Heimat ist und wo oder wer Familie und wie und was das Fremde oder wer. Reza?
Es scheint, als befinde er sich plötzlich inmitten einer Parallelwelt zu seiner Heimat, was ihm wiederum schlagartig verdeutlicht, wie unmöglich es ist, in dieser Umgebung als Fremder einfach so zu sprechen, mit diesen Landleuten zu sprechen, von denen er nichts weiß, außer dass sie nichts über ihn wissen und ihn somit als das Fremdeste empfinden, das man sich ausmalen kann. Nichts anderes als das Wissen über sein Zuhause hindert ihn daran, hier und jetzt frei und für sich zu sprechen. Denn das Sprechen auf dem Land ist ein anderes.
Klingt poetisch, lässt Realität aber außen vor. Denn es ist kaum vorstellbar, was Hulpe da erzählt, dass der persische Student Reza mit der deutschen Bürgerstochter Clara außerehelich einfach mal ein Kind zeugt, ohne dass das im Soest jener Zeit einen veritablen Skandal hervorgerufen hätte, zumal die Kirschners Tochter Clara bereits mit dem mittellosen Rumänen Cosmin verheiratet ist und ein Kind mit ihm hat. Der Kindsvater ist allerdings abwesend, zurück hinterm Eisernen Vorhang in Rumänien. Wir erfahren das alles eher beiläufig, als spielte es keine Rolle, auch Bettina nicht, Rezas Ehefrau, die er wer weiß wo und wie kennengelernt und mit der er ebenfalls ein Kind hat. Das alles ist Sprengstoff ohne Ende, zumal in jener Zeit, aber nicht bei Marius Hulpe. Der erzählt das stilsicher, aber ohne großen Furor sauber runter. Und es deutet einiges darauf hin, dass Niklas, der Sohn von Carla und Reza, ein alter Ego von Marius Hulpe ist. Deshalb mag man ihm eine gewisse Milde mit Eltern, Großeltern und verzwickten Familienangelegenheiten verzeihen. Allerdings wird die Geschichte dadurch dermaßen unglaubwürdig, dass sie am Ende regelrecht ärgerlich ist. Fast 400 Seiten lang wird Paul-Bürger-Klischee auf Migranten-Klischee gepackt und die mündet zum Schluss in einer Rosamunde-Pilcher-artigen Piep-Piep-Piep-Wir-haben-uns-alle-lieb-Situation. Tief durchatmen.
Das muss Jürgen Deppe bei der Lektüre von Marius Hulpe, Wilde grüne Stadt oder Im Labyrinth des entwurzelten Lebens. Der Roman ist im Dumont Verlag Köln erschienen und 400 Seiten kosten 24 Euro. Eine deutsche Autorin hören Sie heute Abend hier im Deutschlandfunk. In der Lesezeit trägt Katja Oskamp einen Ausschnitt aus ihrem Roman Marzahn Mon Amour vor. Die Autorin und Dramaturgin arbeitete einige Jahre während einer Schreibkrise, wie sie selbst sagt, als Fußpflegerin in Berlin. Über das Nägelschneiden und Hornhautfeilen nähert sich denn auch die Erzählerin im Roman ihren Kundinnen und Kunden. Und diese Menschen, die zur Fußpflege kommen, wohnen nicht etwa in schicken Berliner Stadtvillen, sondern in der berühmt-berüchtigten Ostberliner Hochhaussiedlung Hellersdorf-Marzahn. In kürzester Zeit und in anekdotisch verdichteter Dramaturgie lernt die Fußpflegerin über ihre Arbeit auch die Biografien ihrer Kundinnen kennen. Und in eine dieser Lebensgeschichten hören wir mal kurz hinein.
Frau Guse parkt den Rollator, hängt die Jacke an den Garderobenständer, atmet schwer. Mit ihrer Einkaufstasche wackelt sie in den Fußpflegeraum. Sie setzt sich auf den Fußpflegestuhl, ich helfe ihr, Schuhe und Strümpfe auszuziehen, kremple die Hosenbeine hoch. Zusammen stellen wir ihre Füße ins vorbereitete Fußbad. Ich zupfe zwei Handschuhe aus der Packung und streife sie über, Frau Guse zugewandt, die erwähnt, dass sie Brustkrebs hatte, was sie jedes Mal an dieser Stelle tut, worauf ich nicke und sage, was ich jedes Mal an dieser Stelle sage, dass die Operation bald 7 Jahre zurückliegt und dass die Tabletten, die sie seither einnehmen muss, schreckliche Nebenwirkungen zeigen, zum Beispiel Atemnot und Durchfall. Auf einen ahnungslosen Anfänger mag es hirnrissig wirken, dass ich Frau Guse ihre eigenen Beschwerden aufzähle, die sie natürlich kennt. Der Profi hingegen weiß, dass nur ein Bruchteil jeder Kommunikation dem reinen Informationsaustausch dient. Der große Rest ist etwas anderes. Und in diesem großen Rest tummeln Frau Guse und ich uns in virtuoser Verquickung.
Katja Oskamp liest aus ihrem neuen Roman Marzahn Mon Amour. In voller Länge hören Sie das heute Abend ab 20.30 Uhr in der Lesezeit hier im Deutschlandfunk. Es ist der erste von zwei Teilen. Der zweite Teil der Autorinnenlesung folgt in genau einer Woche. Um die DDR, um die Vorwendezeit geht es nicht nur bei der Fußpflege von Katja Oskamp, sondern um diese Zeit geht es auch heute Abend bei Kultur heute. Meine Kollegin Maja Elmenreich spricht mit dem Programmkurator des Literarischen Kolloquium Berlin, Thomas Geiger, über Klagenfurt Revisited, ein Symposium zur Bedeutung des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in den Vorwendejahren. Auch Forschung aktuell gräbt heute den Staub aus den dunkelsten Ecken in der menschlichen Plazenta, dem Organ, das Ungeborene im Mutterleib mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, haben Forscher aus Belgien Rußpartikel nachgewiesen. Über die Lunge der Mutter sollen die Schadstoffe zum Embryo oder zum Fötus vorgedrungen sein. Mehr dazu weiß Michael Bödecker gleich nach den Nachrichten. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.